HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.
Die Jugend macht nicht mehr mit. Was soll Schule, wenn gleichzeitig die UNO bekannt gibt, dass in den nächsten Jahren 1 Million Arten aussterben? Was soll altes Wissen nutzen, wenn der Internationale Rat zum Klimawandel berichtet, Eisschmelze, CO2-Verschmutzung und globaler Temperaturanstieg würden sich beschleunigen?
Die Jugend, die brav in diese absehbare Apokalypse hineinleben soll, seilt sich ab. Sie macht den Wahnsinn nicht mehr mit. Eine 15-Jährige wird zum globalen Weltstar und Vorbild von Millionen, weil sie schlicht die Wahrheit sagt.
Ihr sprecht nur davon, mit den immer gleichen schlechten Ideen weiterzumachen, die uns in dieses Chaos geführt haben. Ihr seid nicht erwachsen genug, um die Wahrheit anzusprechen. Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft. Direkt vor ihren Augen.
O-Ton Greta Thunberg. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Und dafür wird sie von jenen gelobt, die an die Spitze gewählt wurden, um die Probleme zu lösen. Angela Merkel, Barack Obama, Papst Franziskus stehen an zum Händeschütteln. Als steckten sie hilflos im Sumpf einer alten Weltanschauung und wollten sich von Greta herausziehen lassen, um endlich zu tun, was zu tun ist. Als wären sie Marionetten eines Puppenspiels unter dem Titel »Wir können nicht anders«. Opfer eines Programms, zu dem es keine Alternative gibt. Charaktere eines alten Dramas.
Es scheint höchste Zeit, auf dieses Programm zu schauen und zu prüfen, ob es zu so einem Drama tatsächlich keine Alternative gibt. Ja, vielleicht erst einmal überhaupt zu erkennen, dass wir im Zeitalter der Vernunft vielleicht ganz und gar unvernünftigen Mythen folgen, versteckten Glaubenssätzen einer Weltanschauung, die uns so selbstverständlich scheint, dass wir sie nicht mehr erkennen. Der ungarische Zukunftsforscher und Begründer der allgemeinen Systemtheorie, Erwin Laszlo, wirft Lichter auf den kollektiven blinden Fleck, wenn er sich darüber wundert, woran wir glauben.
Eine davon ist, dass wir glauben, dass alle sind separat. Alle Leute sind für sich selbst. Und die Verbundenheit mit den anderen sind eine ganz externe, zufällige Verbundenheit. Also die Idee, dass wir sind eingeschlossen in unserem Körper und wir sind allein dort und alles andere sind die anderen. Das ist ein sehr gefährliches Glaubenssatz. Das ist ein Teil von dem Materialismus, einer mechanistischen Denkweise, die von 300 Jahren von Galileo und Newton und Kepler stammt, wo alle kleinen Teile miteinander nur ganz mechanistisch verbunden sind. Die organistische Denkweise ist was ganz anderes.
Es ist die komplexe, jahrhundertelange Geschichte der scheinbaren Kontrolle des gottgleichen Menschen über die Natur. Es ist die Geschichte einer Abtrennung des Menschen von den natürlichen Wurzeln. Es ist eine Mischung aus Theologie, Philosophie und klassischer Naturwissenschaft, die uns hat glauben lassen, wir seien die Herren der Welt und kreativen Schöpfer eines irdischen Technik- und Konsumparadieses.
Die Wurzeln der alten Geschichte, welche die Gegenwart prägt und uns die Zukunft zu nehmen droht, reichen tief. Sie mögen in ihren tiefsten Verästelungen 4000 Jahre zurückreichen in die biblische Schöpfungsgeschichte und den göttlichen Auftrag, sich die Erde untertan zu machen. Sie mögen im monotheistischen Bild des Himmelsgottes und der gleichzeitigen Abkehr von der Natur begründet sein. Sie mögen im so vernünftigen »Ich denke, also bin ich« liegen, das den menschlichen Geist weit über die Natur stellt. Sie liegen aber vor allem, so der Kosmologe und Astrophysiker Harald Lesch, im Mythos, den die Himmelsgucker der Aufklärung uns erzählt haben.
Wer den Himmel berechnen kann, der kann alles berechnen. Und daraus wird sich jetzt in den nächsten 300 Jahren systematisch eine Ideologie entwickeln. Das ist die Vorstellung, die sich in dem ingenieurhaften Verhalten gegenüber der Natur eben letztlich verbirgt. Man könne das alles mathematisieren, quantifizieren und dann manipuliert man das Kontrollierte so, dass die Ziele, Hoffnungen, Visionen, die man selber hat, umgesetzt werden. Das heißt, im Grunde genommen ist hier eine ganz große Fehlleistung, eine metaphysische Fehlleistung vorgenommen worden, dass man glaubt, man könne die Natur alleine aus empirischen, quantitativen Wissenschaften heraus begreifen und hat überhaupt kein metaphysisches Konzept, was irgendwo dahinter stehen muss.
Größere Zusammenhänge, ein tieferer Sinn, schienen unnötig zu sein in einem Universum, was, so die frühe Wissenschaft, ohne Gefühle, ohne Metaphysik ohne Zweck, eher zufällig wie ein großes mechanisches Uhrwerk ablief und den neunmal klugen Homo sapiens dazu aufzufordern schien, ein bisschen daran herumzuschrauben. Der Biologe und Philosoph Andreas Weber stellt die Denkgrammatik dieser Geschichte, die die leblose Physik über die Gesetze des Lebens stellt, mit radikalen Worten in Frage.
Wir haben einfach ein vollkommen falsches Bild von Leben. Und im Grunde genommen haben wir uns fest vorgenommen, Leben und die Probleme des Lebens, wozu dann im weitesten Sinne auch letztlich die Verteilungsprobleme, also die ökonomischen Probleme gehören, zu lösen mit den Gesetzen der toten Materie. Also mit den Gesetzen einer Physik, die von Newton entwickelt wurde. Das sind letztlich unsere Standards immer noch. Und wenn man das macht, wenn man also das Phänomen des Lebendigen nach der Maßgabe einer Ideologie des Toten analysiert, dann kriegt man natürlich Leichen. Und das ist ja unser Problem im Augenblick.
Doch die Leichen, das massenhafte Artensterben, das Verschwinden der Insekten, der Zusammenbruch von Ökosystemen, das Sterben der Meere, kommen erst jetzt. Jahrhunderte nach der industriellen Revolution und Jahrzehnte nach einem Sieg der Technik, der Medizin, der Konsumgüter, die alle Sicherheit, Überfluss, langes Leben und die totale Kontrolle über alle Unbill des Lebens versprach und lange zu halten schien, was da versprochen war. Nur jetzt nicht mehr.
Es ist eine kolossale Enttäuschung, wenn es nun heißt, dass diese Geschichte in den Abgrund führt. Kann doch der Einzelne nicht sehen und spüren, dass der millionenhafte Ressourcenraubbau die Erde plündert, der multiple Müll den Planeten überfordert, die zahllosen kleinen Maschinen mit ihren Abgasen im großen Ganzen tödlich für das Lebenssystem wirken. Donella Meadows, die vor 50 Jahren die Grenzen des Wachstums erforschte, stellte deshalb die scheinbare Erfolgsgeschichte des technologischen Zeitalters in Frage.
Die letzten 250 Jahre industrieller Revolution. Ja, in diesem Zeitraum haben wir uns gegenüber der Natur wie Eroberer verhalten und sie nur als Rohstofflager gesehen, mit dem unsere Wünsche befriedigt werden. Ich glaube, dieses jetzt herrschende Weltbild ist schlicht falsch. Es wurde in einem Bruchteil der menschlichen Geschichte von einem Bruchteil der Menschheit vertreten. Und ich glaube, dass wir uns heute eingestehen müssen, es war ein interessantes Experiment, aber es funktioniert nicht. Also lasst uns Ausschau halten nach einem neuen Selbstverständnis, wo wir uns selbst beschränken müssen. Beschränken in einer Art, die Fortschritt und Entwicklung ebenso wenig ausschließt wie ein gutes Leben.
But second of all and more important many ways to go forward, to progress and to evolve and to have a good time.
Da wird es zur Überlebensfrage. Die Geschichte, welche sich die Menschen über sich und die Welt erzählen, neu zu schreiben. Schulen, Universitäten, Kirchen und Medien scheinen dabei bislang weitgehend versagt zu haben. Doch immer öfter melden sich Theologen, Philosophen, Lebenswissenschaftler, Kulturschaffende, Psychologen und jetzt die Jugend zu Wort. Sie verweisen darauf, dass wir nicht dazu verurteilt sind, dass uns eine falsche Geschichte, ein fehlerhaftes Narrativ ins Verderben führt, sondern dass der Mensch die Möglichkeit und Pflicht hat, seine eigene Geschichte und die seiner Weltanschauung umzuschreiben. Ja, wir sind heute die Meister unseres Narrativs, sagt der Mitbegründer der narrativen Psychologie, Tom Amark.
Gerade jetzt haben wir ja eine Phase in der Kultur, in dem dieses Moment des Storytelling halt ja immer mehr ins Bewusstsein des Einzelnen rückt. Und da gibt es ganz große Bewegungen, die halt versucht, diese globalen und kulturellen Probleme mal anders anzugehen, indem man halt sagt, okay, um diese Sachen zu verändern, müssen wir erstmal das Storytelling verändern. Und dadurch dringt dieser Aspekt unserer Weltkonstruktion halt immer mehr in das Bewusstsein des Einzelnen ran. Das ist ein Bewusstsein, was jetzt gerade erwacht und wächst, zumindest in unserem Kulturkreis.
Deutlich wird auf vielen Ebenen, dass kulturelle, persönliche oder auch spirituelle Entwicklung immer auch darin besteht, die Geschichten, die man von sich und der Welt erzählt hat, umzuschreiben, zu erweitern, zu modifizieren. Wenn die Ansichten keine Entwicklung zulassen, können wir sie verändern. Wir werden quasi zum Drehbuchschreiber der eigenen Heldenreise, individuell wie kollektiv.
Fraglos ist, alte Geschichten sind veränderbar. Und wir stricken alle an einer neuen, weil das alte Narrativ so wenig zur komplexen modernen Welt passt, dass es dieselbe zu zerstören droht. Welche Inhalte aber hat diese Welterweiterungsmaßnahme? Was ist an wissenschaftlicher und kultureller Weisheit hinzugekommen, was die alte Geschichte übersah?
Moderne Wissenschaft schaut nicht mehr auf die einzelnen Objekte der Wirklichkeit, sondern auf die Prozesse zwischen ihnen. Die Welt wird nicht mehr statisch gesehen, sondern höchst dynamisch. Statt Konkurrenz gegeneinander lebt das Ganze in einer übergeordneten Kooperation miteinander. Statt absoluter Wahrheiten gibt es eine Vielfalt von Wirklichkeiten. Voraussagen und Kontrolle sind eine Illusion. Flexibilität und ständiger Wandel bestimmen das Netz des Lebens. Darin existiert nichts für sich alleine, sondern immer in einem Netzwerk aus Beziehungen und gegenseitigem Einfluss, sagt der Theologe und Zen-Meister Michael von Brück.
Was ist der Paradigmenwechsel? Es ist ein Übergang von einer individualistischen, die Dinge zertrennenden Lebensweise zu einer kommunitären, die Dinge verbindenden Lebensweise. Oder anders ausgedrückt, wir erkennen und erkennen nicht nur, sondern empfinden, spüren und inszenieren unser Leben als ein Leben in wechselseitiger Abhängigkeit mit allen Erscheinungen. Das gelingt natürlich noch nicht so ganz und das ist sicherlich zunächst mal sind es auch noch recht wenige Menschen auf die vielen Milliarden hochgerechnet, die es gibt. Aber es ist der Zug der Zeit und kommt zu einer Zeit, wo wir dies auch erkennen müssen und in die Praxis umsetzen müssen, wenn wir überhaupt als Spezies überleben wollen.
Ein solches Narrativ der Verbundenheit unterscheidet sich radikal von der Geschichte der letzten 250 Jahre. Es stellt den Mensch nicht über die Natur, sondern mitten hinein in das Netz des Lebens. Aus Umwelt wird dann Mitwelt. Statt Abgrenzungen verlangt es Durchlässigkeit, statt ängstlicher Kontrolle Vertrauen, statt Isolation Gemeinschaft, statt Gleichmacherei Vielfalt. Beziehungen und Kooperation wären die neuen Zauberworte. Daraus entstehen ganz neue Werte einer kooperativen Wirtschaft, einer vorsichtigen Wissenschaft, einer partnerschaftlichen Politik, einer solidarischen Sozialpolitik, einer Behutsamkeit im Umgang mit Ressourcen und Natur.
Neu ist die Breite dieses sowohl naturwissenschaftlichen als auch philosophischen Impulses, der dabei zugleich mit dem Wort der Verbundenheit aber auch eine Metapher aufgreift, die aus der Theologie und Mystik vertraut erscheint. Da scheint interdisziplinär etwas zu entstehen, was nicht nur Philosophie und Metaphysik, sondern dann auch Politik und Kultur auf den Plan ruft. In Potsdam finanziert die Bundesregierung mit dem Institut für fortgeschrittene Nachhaltigkeitsforschung, IASS, seit Jahren schon eine Einrichtung, in der hochkarätige Wissenschaftler an so einem integralen Weltbild forschen. Der Physiker Thomas Bruhn arbeitet dort mit einem interdisziplinären Team am Projekt AMA, das für A New Mindset for the Anthropocene steht. Denn auch im neuen Weltbild für das menschengemachte Zeitalter geht es im Kern um die Verbundenheit.
Es macht einen Unterschied, ob wir uns Menschen sehen als ein Wesen und die Erde dient sozusagen nur dem persönlichen Glück oder der Zufriedenheit des Menschen. Oder ob wir uns als Teil dieses Planeten Erde begreifen und in Beziehung stehen mit diesem Planeten, wo wir nicht nur konsumieren, sondern eben auch vielleicht einen Beitrag leisten zu der Entwicklung der Evolution. Was wir eigentlich gerade erleben, ist ein Wandel hin zu einem systemischen Verständnis des Menschen, inklusive des Selbst. Dass wir also erkennen, wir sind immer Teil eines gekoppelten Systems, Mensch und Umwelt. Sei es nun zwischenmenschliche Umwelt oder die nichtmenschliche Umwelt, lassen sich nicht trennen, sondern sind ein gekoppeltes System. Ich kann nicht das System ändern, ohne dass ich Teil davon bin und ich mit Teil dieses Wandels bin. Ich bin halt das System. Finito. Weil das so ist, heißt das, wir alle tragen diese Erkenntnis und dieses Verstehen der Natur der Welt eigentlich einfach intrinsisch in uns. Das ist einfach da.
Und geforscht wird daran allenthalben. Seien es die protestierenden Schüler, die für die Bewältigung der Klimakrise nach einem Systemwechsel rufen und ihre Pressekonferenzen vor dem Skelett eines Dinosauriers veranstalten, sei es in der individuellen Suche nach neuen Lebens- und Ernährungsformen und einer erdverbundenen Spiritualität, sei es wirtschaftlich in neuen kooperativen und gemeinwohlorientierten Unternehmen, sei es kollektiv in der wachsenden Ökologiebewegung, die bei der Europawahl auch durch neue Mehrheiten überraschte.
aber auch in den Grenzüberschreitungen der modernen naturwissenschaftlichen Forschung, die längst weit hinausgreifen über reduktionistische, mechanische Konzepte und die konventionellen Schubladen der Disziplinen aufsprengen. Ob Biologie oder Informatik, Psychologie oder Soziologie, Chaos, Komplexitäts- oder Quantentheorie, ob Medizin, Evolutionsforschung oder Kosmologie, die moderne Naturwissenschaft kann sich gar nicht mehr verständlich machen ohne das Wort Organismus oder Begriffe wie lebende Systeme, sagt der deutsche Nobelpreisträger für Physik Gerd Binnig.
Ich denke, es gibt gar nichts anderes als System, auch ein Individuum ist letzten Endes ein System. Der Mensch ist ja nur ein Teil dieser Natur und hängt total von dieser übrigen Natur ab. Er ist eingebettet, das sind unsere Partner. Wir sind eigentlich eine Untereinheit, ja. Wir können uns allenfalls dort einfügen. Sobald es hier um Systeme handelt, handelt es meistens um sehr komplexe Systeme. Und die verstehen wir noch gar nicht. Da beginnen wir jetzt langsam damit, die verstehen zu lernen. Weil wir das schon intuitiv die ganze Zeit begriffen haben, dass wir letzten Endes nur ein Teil eines Systems sind.
In den Neurowissenschaften wird deutlich, dass das komplexeste Organ im uns bekannten Universum, das menschliche Gehirn, in Netzwerken arbeitet und sich konstant wandelt. In der Grundlagenforschung, ob Physik, Kosmologie, Biologie, zeigt sich, dass das Netz des Lebens über zahllose gegenseitige Abhängigkeiten zu einem großen Organismus verwoben ist, sagt der Astrophysiker und TV-Star Harald Lesch, der seit Jahren versucht, all die neuen Wunder der Kosmologie im Fernsehen wie eine neue Schöpfungsgeschichte zu erklären.
Aus diesem rein maschinellen sind wir längst raus ein Organismus. Das muss man wirklich so sehen. Natürlich muss man diesen Maschinenmythos überwinden, aber er hat halt diese unglaubliche Attraktivität der Berechenbarkeit. Und dazu wäre eine neue Erzählung, also ein neuer Mythos wäre dringend nötig, ja. Und der ganz anders sich anhören wird als eine Maschine. Ich würde nämlich sagen, dieses neue Narrativ wird nicht so sein, dass da eine Geschichte ist, sondern was wir in Zukunft sehen werden, sind eher so Wimmelbilder. Da gibt es da eine Geschichte und da und die hängen irgendwie miteinander zusammen, aber nicht direkt, man weiß nicht so genau. Lasst viele Blumen blühen, das wird das neue Bild sein. Vielfalt und vor allen Dingen viele Brücken, keine Grenzen, das ist so im Grunde genommen das Narrativ, was erzählt werden muss.
Abschied also von unverrückbaren Wahrheiten, von Entweder-Oder, von Ideologien, von Kontrolle, von Vorhersage hin zum Sowohl-als-auch, zur Beweglichkeit, zum stetigen Wandel, zur Flexibilität, die es braucht, um das Leben nicht nur nachhaltig zu bewahren, sondern blühen zu lassen. Diese wissenschaftliche Überwindung alter Glaubenssätze wirkt, wie in konzentrischen Kreisen, dann auch auf Theologie, Kunst, Kultur.
Im Christentum erleben mystische Traditionen eine Renaissance. Im Islam suchen die Sufis ganzheitliche Auswege aus dem Fundamentalismus. Im Buddhismus ist nicht mehr die Rede von Sein oder Nichtsein, sondern von Interbeing, vom Verwobensein. Der amerikanische Kulturphilosoph Charles Eisenstein macht deutlich, dass aus einer Geschichte, in deren Mittelpunkt die Verbundenheit steht, auch sozial und kulturell eine völlig andere Wirklichkeit entstehen könnte.
Everybody has a story about who they are and how the world works. And usually that story.
Jeder hat eine Geschichte darüber, wer wir sind und wie die Welt funktioniert. Und normalerweise ist diese Geschichte irgendwie unsichtbar für uns, weil wir darin schwimmen. Es hüllt uns ein. Auch eine Kultur hat Geschichten, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Die Geschichte kreiert. Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir sind jetzt in einem Raum zwischen Geschichten. Interbeing ist ein Wort, das von Thich Nhat Hanh, dem vietnamesischen Mönch, geprägt wurde. Ich bin mit anderen. Es bedeutet, nicht nur zum Überleben brauche ich dich, brauche ich andere Wesen, sondern meine Existenz hängt von der Existenz anderer ab. Ich bin kein getrenntes Selbst. Was dir also passiert, passiert mir. Was mit dem Planeten passiert, passiert mit mir. Was mit dem Regenwald passiert, passiert mit mir. Was mit meinem Feind passiert, passiert mit mir. Wir sind alle Teil desselben Wesens, und jede Person spiegelt jede andere Person und jedes andere Wesen auf dem Planeten.
Die Implikationen dieser neuen Geschichte sind fast größer, als wir sie begreifen können. Der System- und Bewusstseinsforscher Gregory Bateson hat diese neue Sichtweise einmal als den größten Biss vom Apfel der Erkenntnis seit Adam und Eva genannt. Die Welt wird mit den neuen Einsichten komplexer und weniger beherrschbar. Die Wissenschaften predigen deshalb Vorsicht und Zurückhaltung, seitdem sie diese neuen Zusammenhänge erkennen, und werden darin von einer Technik- und Konsumwelt aber noch weitgehend ignoriert.
Die Frage also ist tatsächlich, wie diese neue Geschichte vom Leben in all seinen komplexen Zusammenhängen, die noch ganz am Anfang steht, nun umgesetzt werden kann in den Alltag der Menschen. Wie lebt es sich in der neuen Geschichte? Wie kann sie zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung einer Zukunft werden, die wir uns wünschen? Wenn sich die Menschheit heute kollektiv tastend auf ein neues Weltbild als zeitgemäßes Fundament allen Handelns einigt, dann kann die Strategie auch nur vorsichtig ausprobierend sein, sagt der Astrophysiker Harald Lesch.
Also Heraklit hat gewonnen, also Panterei, alles fließt. Das ist sicherlich das zentrale Ergebnis von Systemtheorie. Nur die Frage ist halt immer, wie solche theoretischen Ergebnisse dann sich in Gesellschaft niederschlagen. Und je mehr Menschen was versuchen, also was Neues versuchen, spielerisch ausprobieren, und daran sieht man, dass man sich vor allen Dingen auch eben tastend vorwärts bewegt und nicht nach vorne rast und drückt und presst, sondern tatsächlich mit einer gewissen Vorsicht, und zwar nicht zuletzt aus ganz eigennützigen Gründen.
Die Vielfalt der möglichen Lebensformen, die aus einem neuen Narrativ der Verbundenheit in einem organismischen Weltbild entstehen kann, scheint grenzenlos. Die Umsetzung in den Alltag folgt keinem Schema F, ist nicht Sache kalkulierender Vernunft, sondern entspringt dem Herzen und der individuellen Vorstellung vom guten Leben. Dann ahnen die meisten, was der nächste Schritt sein könnte.
Dem neuen Narrativ zu folgen, kann heißen, aus dem Hamsterrad auszusteigen, in Gemeinschaft zu leben, sich ökologisch zu ernähren, seine Lebensmittel ohne Chemie selbst anzubauen, den Verbrauch von Ressourcen zu reduzieren, sinnvolle Dinge zu produzieren, Schönheit der Effizienz vorzuziehen, weniger zu reisen, weil man dort ist, wo man leben will, solidarisch zu handeln, sich wieder dem ökonomischen Zwang Zeit zu nehmen für Freunde, Familie, Natur, Spiritualität. Es kann aber auch heißen, aktiven Widerstand zu leisten gegen die Zerstörung des Lebens, Modelle eines anderen Lebens aufzubauen, das neue Denken in sich zu entwickeln. Der Kulturphilosoph Charles Eisenstein ist davon überzeugt, dass dieser Wandel längst geschieht.
Man kann diese Versuche überall entdecken. Es gibt Millionen von Initiativen, die intensiv daran arbeiten, eine viel schönere Welt zu erschaffen. Der Soziologe Paul Hawken hat diese Ansätze der globalen Zivilbewegung einmal die größte Bewegung der Menschheitsgeschichte genannt. Das meiste davon gilt heute noch als alternativ. Das ist noch nicht der Mainstream. Wir haben den Punkt des Wandels noch nicht erreicht, denn unsere Institutionen folgen meist noch der alten Geschichte. Auch wenn unser Bewusstsein sich zu einem Verständnis der Ganzheit entwickelt, hat das System uns am Wickel und zieht uns zurück. Ein Wandel wird wohl erst dann passieren, wenn diese überholten Systeme kollabieren. Und auch das passiert zurzeit.
Nicht Klimaveränderung, sondern Systemveränderung, fordert entsprechend die Jugend auf der Straße. Tatsächlich wackeln die vertrauten politischen, wirtschaftlichen, internationalen Strukturen. Wir scheinen heute zeitgleich Sterbebegleiter einer alten Geschichte zu sein und Geburtshelfer einer neuen. Dabei geschieht beides: Aufbruch und Gewalt, angstvolles Festhalten am Alten, allmähliches Wachstum des Neuen in Versuch, Scheitern, neuem Versuch. Der ungarische Zukunftsforscher Erwin Laszlo sagt es so:
Es ist ein Wettrennen und der Ausgang ist nicht entschieden. Wir können nur dazu beitragen. Die Zukunft ist nicht vorher zu sagen, es ist zu schaffen. Und was wir jetzt machen, wird es entscheiden. Wie wir kommunizieren, wie wir jetzt uns selbst verändern, macht den Unterschied. Denn das kann sich rasch verbreiten in der Gesellschaft. Also wir wissen nicht, ob das einen guten Ausgang haben wird oder nicht, aber wir wissen, dass es möglich ist, noch immer möglich ist, eine friedliche, nachhaltige Welt zu schaffen. Aber es bedarf großer Veränderungen und rasch.
Die Grundlagen dafür sind also offenbar da. Aber der Sprung aus dem alten Weltbild in eine neue Identität muss individuell wie kollektiv gemacht werden. Der Verlust alter Sicherheiten und scheinbarer Kontrolle fordert persönlich wie kulturell. Was jenseits davon lockt, ist eine Entfaltung ungenutzter Potenziale, die im neuen Narrativ schlummern.
Aus dem sich formenden kooperativen Bild einer lebendigen, vernetzten, dynamischen Welt wird sich nach und nach eine neue Wissenschaft entwickeln. Eine neue Wirtschaft, neue Politik, vielleicht auch ein globaler neuer Humanismus und eine neue Spiritualität. Vielleicht, betont der australische Zukunftsforscher John Croft, der weltweit Initiativen und Unternehmen dabei berät, den nächsten Schritt zu machen und dafür zu nutzen, was schon da ist.
Wir befinden uns im aufregendsten Wandel der Geschichte. In den kommenden 30 Jahren werden wir mehr Veränderungen erleben als in irgendwelchen früheren drei Jahrzehnten seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Es ist eine höchst aufregende Zeit, in der wir leben und teilhaben. Und darin haben wir nichts zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen.